mutig zu sein, den Mut aufzubringen, das zuzulassen und auch auszuhalten. Also wenn ich mir wünschen könnte, was Unternehmen immer zuerst lernen sollten, wäre es das.
Hallo und herzlich willkommen zum Unternehmenspodcast Live bei Park IT. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Für diese genossenschaftliche Leitidee steht die Park IT mit über 500 Mitarbeitenden. Ich bin eine davon. Mein Name ist Stefanie Thieme und ich interessiere mich für die Geschichten, die unsere KollegInnen zu erzählen haben. Wie sie zur Park IT gekommen sind, wie ihre Aufgaben aussehen und wie sie sich hier fühlen. Wirf einen Blick hinter die Kulissen und lass dich von mir mitnehmen. Veränderung klingt erst einmal nach Fortschritt, nach Entwicklung, nach Zukunft. Und trotzdem erleben viele von uns Change im Arbeitsalltag ganz anders. Verunsichernd, anstrengend, manchmal sogar schmerzhaft. Aber warum ist das eigentlich so? Warum fühlt sich Veränderung oft nicht wie Aufbruch, sondern wie Widerstand an? Und was braucht es, damit aus genau diesem Widerstand echte Entwicklung entstehen kann? Genau darüber spreche ich heute mit Jürgen Meurer. Er ist seit 2 Jahren bei Park IT als Agile Master in der Softwareentwicklung tätig. Und nach über 10 Jahren in agilen Rollen ist er überzeugt, Unternehmen werden nicht durch perfekte Pläne zukunftsfähig, sondern durch Anpassungsfähigkeit. Und Anpassungsfähigkeit entsteht nicht auf dem Papier, sondern im Miteinander von Menschen. Jürgen begleitet Teams dabei, ihre Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Wir wollen heute darüber sprechen, warum Change oft erst einmal wehtut, wo genau es eigentlich wehtut und was es braucht, damit aus Irritation, Reibung und Unsicherheit echte Weiterentwicklung entstehen kann. Ich freue mich auf ein Gespräch über Anpassungsfähigkeit, über Verantwortung ohne formale Macht und die Frage, wie viel Persönlichkeit es braucht, um Veränderung wirklich möglich zu machen. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein kann. Ich bin da wirklich mal gespannt. Wir werden bestimmt ein paar ganz interessante Punkte jetzt beleuchten.
Jürgen, du sagst, es gibt keinen besseren Weg in die Zukunft als Anpassungsfähigkeit. Und das klingt erst einmal selbstverständlich und gleichzeitig erleben wir im Unternehmensalltag oft genau das Gegenteil. Regeln, Prozesse, Stabilität. Lass uns das einmal greifbar machen. Was bedeutet Anpassungsfähigkeit ganz konkret?
Ja, für mich bedeutet Anpassungsfähigkeit gar nicht unbedingt das Aufgeben von allem Geregelten, sondern eigentlich mehr diese Fähigkeit, besser entscheiden zu können, welche dieser Regeln denn relevant sind. Das heißt, im Zweifelsfall, dass alle sich an einem Ziel orientieren und danach entscheiden, okay, um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir am besten das tun. Wenn das Ziel sich verändert, dann müssen wir auch unsere Verhaltensweise verändern. Das ist eigentlich das Entscheidende dabei. Und dabei helfen halt Prinzipien mehr als irgendwelche festen Arbeitsanweisungen. Dabei hilft es dann halt eher den Teams beizubringen, wie man überhaupt Entscheidungen fällt, statt ihnen die Entscheidungen abzunehmen.
Und sag, woran merkt man, dass ein Unternehmen wirklich adaptiv ist und nicht nur agil auf dem Papier?
Ja, das ist oftmals gar nicht so einfach zu fassen, aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte, wie zum Beispiel, wie häufig denn wirkliche Selbstorganisation zugelassen wird. Also wie mutig sind wir denn, den Teams zu sagen, hey, ihr werdet das wahrscheinlich genau so machen, wie es am besten gemacht werden kann, weil ihr diejenigen seid, die handelt. Und dass es eben gar nicht unbedingt darum geht, das immer so von außen zu steuern, sondern dass man halt sagt, ihr übernehmt Verantwortung einfach, weil ihr den gleichen Zielen folgt. Und das ist dann einfacher, das über Prinzipien zu machen und halt nicht darüber, dass ich irgendwo was dran schreibe, dass ich einfach nur irgendwas benenne oder irgendwelche ganz tollen Strukturen schaffe, die dann aber gar nicht zu dem passen, um was es dabei geht.
Es drängte sich mir noch die Frage auf, wie misst man Mut?
Ja, das Mut auszudrücken tatsächlich, das hat wirklich was mit diesem Zulassen zu tun. Mhm. Also wenn ich dann tatsächlich sehe, wie viele Entscheidungen zum Beispiel in Gremien getroffen werden. Je weniger Entscheidungen in Gremien getroffen werden, umso mehr müssen diese Gremien Zutrauen zu den tatsächlich Handelnden haben, mhm, und ihnen diese Entscheidung zutrauen und damit eben halt den Mut aufbringen, mhm, das zu tun. Mhm. Das ist für mich oftmals so tatsächlich ein echtes Kriterium dafür. Mhm. Man kann so die Anzahl von Entscheidungen, die von so einem Management-Gremium getroffen werden, die kann man wirklich messen und kann dann halt sehen, je weniger Entscheidungen das werden. Und wenn dann trotzdem natürlich Sachen passieren, mhm, umso häufiger müssen ja die Entscheidungen dann an anderer Stelle gefällt, mhm, worden sein.
Also sozusagen ein KPI für das Thema Mut.
Ja, tatsächlich. Mhm.
Du begleitest Veränderung professionell und du wirst nicht zufällig zum Impulsgeber, sondern bewusst in Systeme hineingeholt, um Entwicklung zu ermöglichen. Ganz konkret unterstützt du zum Beispiel im Rahmen unseres neuen Rollenmodells in der Softwareentwicklung Product Owner auf ihrer Entwicklungsreise. Lass uns über die Reibung sprechen. Wo erlebst du in deiner Rolle den größten Widerstand?
Widerstand entsteht erstmal bei Veränderungen dadurch, dass wir uns von irgendetwas bedroht fühlen. Und dementsprechend versuchen wir, etwas zu beschützen, was uns wichtig ist. Diese Entscheidung, ob uns das wichtig ist oder nicht, treffen wir in der Regel aber nicht bewusst, sondern das ist etwas, was wir einfach unbewusst machen, weil unser Gehirn nun mal so funktioniert, wie es funktioniert. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir zum Beispiel immer die Kontrolle haben wollen über das, was wir tun. Dementsprechend ist diese Angst davor, diese Kontrolle zu verlieren, oftmals das Erste, was so als Widerstand auftaucht. Mhm. Das muss dann gar nicht unbedingt darin enden, dass man das aufrechterhält und die ganze Zeit über sagt von wegen, nee, das mache ich aber nicht. Sondern das ist oftmals mehr eigentlich diese Frage, wie viel von dieser Emotion kann ich denn zulassen, mhm, bewusst zulassen, damit ich mich halt möglichst schnell darüber hinwegsetzen kann, um dann rationale Entscheidungen zu fällen. Mhm. Und das ist oftmals das Entscheidende daran. Das Problem oder diese Widerstände sind dann auch gar nicht unbedingt immer bei mir selber das Ausschlaggebende, sondern wenn ich halt sage, okay, jetzt habe ich das überwunden, ich traue mich jetzt tatsächlich, die Verantwortung zu übernehmen, mein Vorgesetzter aber noch gar nicht so weit ist, mhm, dann stoße ich halt in so eine Glasdicke. Dann kann ich mich bemühen und immer alles positiv sehen und immer alles versuchen, aber dann scheitere ich einfach daran, dass eventuell Menschen, die außerhalb von dem Team existieren oder aber Einfluss auf die Entscheidungen haben, dass die das doch gerne weiterhin tun möchten und dass die vielleicht noch gar nicht so weit sind. Mhm. Also dieser Widerstand entsteht oftmals einfach dadurch, dass es ein bisschen unklar ist, wo die Reise hingehen soll oder auf welchen Ebenen gerade welche Dinge stattfinden. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei.
Mhm. Und was würdest du sagen, was tut bei Veränderung typischerweise weh?
Ja, ich habe gerade ja schon gesagt, es gibt so diese Ängste, die dadurch ausgelöst werden, dass es Grundbedürfnisse gibt. Mhm. Jeder von uns möchte halt eine Sicherheit haben. Eine Sicherheit zu wissen, bin ich gut in dem, was ich tun muss? Mhm. Bin ich dem gewachsen? Fühle ich mich wohl? Habe ich die richtigen Menschen um mich drumherum? Das alles ist etwas, was, wenn wir jetzt von Veränderungen sprechen, im Zweifelsfall so gesehen wird, dass das auf einmal nicht mehr möglich ist. Mhm. Und dann kann es eben auch sein, dass man sagt, wir sind es doch gewohnt, so zu arbeiten und wir haben das doch immer so gemacht und das hat doch immer funktioniert. Und auf einmal sieht man aber, naja, vielleicht ist das aber gar nicht mehr das, was uns wirklich zum Erfolg führt. Mhm. Und dann nicht zu wissen, was denn tatsächlich stattdessen stattfinden soll, das sorgt für diesen Schmerz. Das, mhm, ist dieses, oh, ich habe Angst davor und das fühlt sich alles sehr merkwürdig an. Und gerade dann, wenn man, wie gerade schon gesagt, dann eventuell gar nicht weiß, wohin man dabei schauen soll, wenn also die Orientierung dann fehlt, dann sorgt das für so eine Frustration, die dann sich immer mehr aufbaut und wo man dann sich oftmals blockiert fühlt, einfach schon, weil diese Emotion einen die ganze Zeit zurückhält. Also gar nicht unbedingt, weil das rational wirklich halt ein Problem darstellt.
Die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, muss Change wirklich wehtun oder wird da manchmal einfach nur falsch begleitet?
Ja, also es gibt so eine alte Weisheit, dass Change besonders dann möglich wird, wenn es vorher wehgetan hat. Mhm. Das ist dann halt mehr so ein bisschen so dieser Trigger für Veränderung, ist halt häufig diese Frustration, die entsteht dadurch, dass auf einmal der Erfolg sich nicht mehr einstellt oder dass es immer schwieriger wird, den Erfolg zu erreichen. Das ist eigentlich der Schmerz, der vorher passiert. Wenn man dann halt darauf reagiert und sagt, okay, das ist wirklich etwas, wo wir durch unsere Einstellungen was dran ändern können, dann wird Veränderung halt möglich. Wenn man aber umgekehrt hingeht und sagt, naja, man braucht ja jetzt eigentlich nur an den Methoden, die verwendet werden und an diesen Arbeitsprozessen etwas zu verändern, dann wird das bestimmt besser. Mhm. dann erzeugt man häufig noch mehr Schmerzen, weil dadurch nimmt man nicht diese Unsicherheit. Dadurch sagt man nur wieder Menschen, macht etwas, was ihr nicht gewohnt seid. Hm. Und macht irgendetwas, was so aussieht, als wenn das was Tolles wäre. Hm. Ohne dass dann wirklich klar ist, ja, aber wozu soll das denn dienen? Was ist denn das, was damit tatsächlich halt besser wird? Hm. Und deswegen diese Art von Begleitung oder diese Nichtbegleitung bei diesem eigentlichen Kern dahinter, das ist dann das, was man so als Veränderungsschmerz empfindet.
Du hast ja keine klassische Linienverantwortung und trotzdem begleitest du Menschen durch Veränderung. Das ist Führung ohne formale Macht. Wie führst du Menschen, wenn du nicht ihr Vorgesetzter bist?
Ja, das ist gar nicht so einfach. manchmal bin ich mir auch gar nicht so sicher, warum das funktioniert. Es gibt aber so Dinge, die man dafür tun kann. Das ist halt tatsächlich so, dieses ganze Thema Zuhören, Verständnis für eine Sache entstehen zu lassen, Verständnis für die Situation der Menschen, dieses Bewusstsein darüber, ja, es gibt diese Gründe, es gibt gute Gründe dafür, dass Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das zu kombinieren mit dann der Ausrichtung, mit dieser Idee von, welche Ziele nehmen wir uns vor? Was ist das, was für uns tatsächlich dann halt die Motivation ist, zu handeln? Das zu erzeugen, das sorgt dann dafür, dass sich Menschen dem anschließen wollen. Also ich sorge halt eigentlich eher dafür, dass es ein Zielbild gibt, wo sich andere dann anschließen wollen und sagen wollen, boah, das ist gut, das ist ein gutes Ziel, da möchte ich jetzt beteiligt sein, um an diesem Ziel mitzuarbeiten.
Was würdest du sagen, was braucht es, damit Teams dir vertrauen?
Ja, wenn man mich jetzt sehen würde, könnte man...
Soll ich dich beschreiben?
Meinetwegen gerne. Wenn man halt jetzt sieht, es geht häufig darum, Menschen halt das Gefühl zu vermitteln, dass sie verstanden werden, das hatte ich gerade eben schon gesagt, aber eben auch tatsächlich darum, dass das nicht weiter als Bedrohung empfunden wird. Also ich merke durchaus häufiger schon mal, dass allein dadurch, dass ich zu irgendeiner Situation dann hinzukomme, dass dann häufig genau dieser Widerstand entsteht, so von wegen, wenn der Jürgen dabei ist, dann wird sich jetzt irgendwas verändern und da habe ich Angst vor. Das passiert auch häufig so als erste spontane Reaktion darauf. Ich glaube, damit dann umzugehen, zu sagen, das ist total okay, dass ihr jetzt Angst davor habt, dass sich irgendwas verändert. Aber es gibt ja einen guten Grund dafür. Ich biete euch nämlich jetzt was an, worum es dann gehen könnte und wo ihr euch mit auseinandersetzen könnt. Ich glaube, das ist eigentlich immer so das Wichtigste dabei. Also dieses, auf der einen Seite diese Empathie zu haben für dieses Gefühl, für dieses Verständnis dafür und auf der anderen Seite auch durchaus aber diese Strukturen halt zu ermöglichen, die man dann eben ausfüllen kann und mit denen man sich auseinandersetzen kann. Diese Kombination, das ist, glaube ich, das, was an der Stelle viel mit diesem Thema Führung zu tun hat. Und das zweite dabei, oder das zweite große Thema dabei, ist diese Frage nach, naja, wenn dann was geschieht, ist das dann besser als vorher? Also wie gerade schon gesagt, häufig gibt es ja Schmerzen, die dafür sorgen, dass man sich überhaupt über Veränderungen Gedanken macht. Gibt es danach eine Besserung? Ist das möglich, dass es besser wird? Und ich glaube, ich kann da einfach dadurch, dass ich vieles selber schon erlebt habe, dass ich einfach viel selber schon mitgemacht habe, meine eigene Transformation schon mitgemacht habe, kann ich halt durchaus sagen, ja, ich habe das selber schon mal gesehen. Es gab auch eine Zeit, wo ich als typischer Projektleiter unterwegs war und wo ich in einem großen Konzern gearbeitet habe und wo ich ganz tolle, erfolgreiche Dinge getan habe, mit denen ich aber immer unglücklicher geworden bin, weil ich halt immer häufiger nicht wirklich dahinter stehen konnte, weil ich diese Ziele nicht vor Augen hatte, die da relevant waren. Und wo ich dann halt sagen kann, ich habe das alles schon mal mitgemacht. Ich kann euch, also ich glaube, ich weiß, wie ihr euch gerade fühlt. Ich glaube, ich habe tatsächlich so ähnlich gefühlt. Und ich weiß aber, dass man halt sich anders verhalten kann. Ich weiß, dass es eine Möglichkeit gibt, dass danach echt besser wird.
Und das heißt, du hast also selber eine Transformation in eigener Sache angestoßen.
Ja, genau. Mhm. Das hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis ich an dem Punkt war. Wieder mal dieses Stichwort, es muss erstmal weh genug tun.
Ja.
Aber dann war es wirklich so, dass das so überhand genommen hat, dass ich so unglücklich geworden bin mit mir selber, einfach wie ich mich verhalten habe, dass ich dann einen Cut gemacht habe und dann habe ich mir selber Coaching-Hilfe, Coaching-Unterstützung gesucht und habe dann genau diese ganzen Ideen einmal durchgegangen, so, was ist denn das, wo ich eigentlich hin will? Was ist denn das Ziel, was ich eigentlich verfolge? Und wie muss ich mich denn selber in meinem Verhalten verändern, damit ich dann mal dieses Ziel anstrebe, damit ich eben aufhöre, damit quasi in diesem engen Korsett von irgendwelchen Regeln und irgendwelchen Vorgaben halt zu arbeiten.
In deinem LinkedIn-Profil sprichst du von starker Persönlichkeit und von agilen Tools. Und viele denken bei Agilität sofort an Scrum oder Kanban. Du betonst etwas anderes und ich möchte in dem Zusammenhang gerne das schöne Zitat wiederholen, das du in unserem Vorgespräch auch dabei hattest von Antoine de Saint-Exupéry, das da lautet: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Ist das der Kern von Agilität? Erst die Sehnsucht nach dem Meer vermitteln und dann erst das Schiff bauen?
Ja, für mich ist das das perfekte Beispiel für diese Grundidee von Anpassbarkeit, von sich daran zu gewöhnen, dass man sein Verhalten dem Problem anpassen muss und dass man nicht umgekehrt die ganze Zeit über versucht, vorherzusagen, wie die Probleme sein könnten, damit man vorher schon bestimmt, in welcher Form man sich verhalten muss. Also diese ganze Idee, dieses, warum mache ich denn diese ganzen Sachen? Also was ist denn so mein Ziel? Wo will ich denn hin damit? Dass das immer das Ausschlaggebende ist, um dann auszuwählen, okay, wenn wir wissen, wo wir hinwollen, was müssen wir denn dafür tun, um dahin zu kommen? Was sind denn so die Mittel, die wir zur Verfügung haben? Was ist das, was wir tatsächlich auswählen müssen? Was ist das, was wir zusammenbringen müssen? Das heißt, all diese ganzen Überlegungen nach dem Warum kommen für mich immer zuerst und danach irgendwann entscheidet man sich dann für Arbeitsmethoden oder irgendwelche Rollenmodelle oder was weiß ich was. Das kommt für mich immer erst danach.
Kann man Agilität lernen, ohne an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten?
Ich glaube, lernen kann man tatsächlich eine Menge an der Stelle. Für mich, wenn man das dann tatsächlich erfasst, ich habe es bei mir selber gemerkt, es hat dann irgendwann dafür gesorgt, dass sich meine Einstellung zu mir selber verändert hat. Das heißt, ich glaube, dieses sich damit auseinandersetzen, dieses Lernen zu Agilität sorgt automatisch dafür, dass man so einen Wechsel in seinem Mindset halt mitbringt oder dass es halt diesen Shift erzeugt, eben weil wir halt uns dann auf einmal mit der Sache auseinandersetzen von einem ganz anderen Blickwinkel. Also dieses Thema, selbst die Verantwortung für das zu übernehmen, dass ich das Ziel, was ich mir vornehme, auch selber erreiche, das sorgt einfach dafür, dass man sich in seiner Persönlichkeit auch verändert.
Du beschreibst dich selbst als, ich zitiere, unfassbar ungeduldig. Und andere sagen, du strahlst Ruhe und Zuversicht aus. Es ist ein spannender Kontrast für jemanden, der Veränderung begleitet. Was macht Change mit Menschen und was hat er mit dir gemacht?
Ja, also ich bin tatsächlich sehr ungeduldig von Hause aus. Aber es ist auch so, dass diese Veränderungen, die ich vor über 10 Jahren selber durchgemacht habe, die hat was mit mir gemacht in dem Sinne, dass ich gelernt habe, anders auf mich zu hören. Ich habe also gelernt, dass es einen bestimmten Grund dafür gibt, dass ich ungeduldig bin und dass es halt auch tatsächlich okay ist, wenn ich so bin und dass ich trotzdem allen anderen drumherum vermitteln kann, hey, das müsst ihr alles nicht sein. Das ist jetzt einfach nur meine Reaktion auf die Situation, aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Und dieses Reflektieren sorgt halt dafür, dass ich dann eben sehr viel besser geworden bin darin, ja, das zum einen zuzulassen und zum anderen aber dann auch darüber reden zu können, das diskutierbar zu machen. Dass das eben dann nicht mehr die ganze Zeit nur gefärbt ist von dieser Angst vor Veränderungen oder vor diesen Problemstellungen, die auf der emotionalen Seite damit verbunden sind, sondern dass das halt möglichst schnell in eine Diskussion übergeht über, wie vorhin schon gesagt, über dieses, wozu ist es denn gut? Was bewirkt das Ganze denn?
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was sollten Unternehmen beim Thema Veränderung endlich verstehen?
Wir hatten vorhin schon mal angesprochen, dieses Thema Selbstorganisation, mutig zu sein, den Mut aufzubringen, das zuzulassen und auch auszuhalten. Also wenn ich mir wünschen könnte, was Unternehmen immer zuerst lernen sollten, wäre es das. Dass wir halt tatsächlich nicht davon ausgehen, dass es eine einfache Änderung in irgendwelchen Arbeitsanweisungen ist, wenn sich das ganze Unternehmen verändert, sondern dass wir zulassen müssen, dass das eine Reise ist und dass es damit zu tun hat, dass die Kontrolle haben über alles an wenigen Stellen, dass man das aufgibt und stattdessen an die Stelle setzt, dass alle möglichst die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir gemeinsam in eine Richtung gehen. Und dass das halt jeder es entscheiden kann, dass sich alle dann daran beteiligen können. Dass ein gewisser Sinn dadurch entsteht, dass wir das halt tun und nicht, weil wir es eben vorgegeben bekommen, weil irgendjemand an irgendeiner Stelle entschieden hat, dass es doch das Beste wäre. Mhm. Also sich gemeinsam damit auseinandersetzen, dass das ganze System halt darauf ausgerichtet ist, sich sinnhaft zu verhalten.
Ich weiß gerade gar nicht, wie ich einen Cut hinkriege, aber er findet jetzt einfach statt. Du weißt, hier wird keiner rausgelassen, ohne Entweder-Oder-Entscheidungen getroffen zu haben und Satzanfänge zu vervollständigen. Wir starten aber schon inhaltlich daran anknüpfend mit dem Pärchen Prinzipien oder Prozesse.
Das ist ein harter Entweder-Oder, oder?
Du darfst auch beides sagen. Oder keins von beiden.
Ich glaube, das, was ich immer wieder spüre, ist, es muss mit Prinzipien anfangen. Mhm. Wir werden Prozesse brauchen. Wir brauchen immer Prozesse, weil es Prozesse geben, wieder diese Sicherheit. Mhm. Menschen verhalten sich einfacher in unbekannten Umgebungen, wenn es irgendwelche Prozesse gibt, anhand derer man sich so ein bisschen entlanghangeln kann oder wo man im Zweifelsfall sogar sagt, gut, dass es diesen Prozess gibt, weil dann weiß ich, dann kann ich mutig genug sein, dann weiß ich nämlich, dass irgendjemand hält mich davon ab, Unsinn zu machen.
Also sie schaffen sozusagen die Leitplanken unseres Handelns.
Genau, das und wir werden das immer wieder brauchen. Und gerade in der Branche, in der wir unterwegs sind, die mit sehr starken Regulatoriken unterwegs ist, da werden wir Prozesse immer brauchen. Aber Prinzipien sollten uns immer anleiten, damit wir die Prozesse nutzen können, damit das nur Tools sind und uns nicht einschränken.
Mhm. Vision oder Roadmap?
Auch da, es muss für mich immer mit der Vision anfangen. Mhm. Visionen werden manchmal auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Mhm. Es gibt Unternehmen, die sagen, es reicht aus, wenn wir uns einmal eine Vision vornehmen und dann finden das alle toll und dann schreiben wir die irgendwo hin und dann ist alles super. Aber das, was sich immer daraus ableiten lassen muss, sind halt genau diese ganzen Strategien. Wie gehen wir denn die nächsten Schritte und welche Optionen gibt es dabei? Und da helfen dann irgendwann Roadmaps, wenn es dann darum geht, das wirklich umzusetzen. Aber diese Vision muss eigentlich immer wieder erneut erzählt werden. Man muss immer wieder erneut dann schauen, was ist denn jetzt diese Sehnsucht? Was beschreibt die denn? Was ist denn das für uns auch? Und in der Situation, in der wir uns dann halt auch befinden, vielleicht 1, 2, 5 Jahre später, haben wir denn dann schon alle 7 Meere bereist und brauchen jetzt vielleicht mal eine neue Sehnsucht? Das alles, diese Fragen sind immer wichtig.
Kontrolle oder Vertrauen?
Ja, da geht es für mich ganz klar.
Selbstgänger.
Ganz klar in Richtung Vertrauen. Ich schmeiße da manchmal noch ein bisschen Zutrauen mit da rein. Das ist vielleicht das, was man statt der Kontrolle dann irgendwann hinbekommt. Wenn man das Thema Vertrauen sieht, das ist dann häufig eher auf dieser persönlichen Ebene. Zutrauen, ich kann halt Zutrauen haben zu einer Struktur, die geschaffen worden ist, zu irgendwelchen Prozessen, was wir vorhin hatten. Das muss man vielleicht dann an diese Stelle setzen. Dann ist es immer noch sehr kreativ. Ich kann also immer noch hingehen und sagen, ich kann diese Dinge verändern, damit das Zutrauen wächst, aber ich brauche dann keine Kontrolle mehr.
Ein ganz anderes Thema, Heavy-Metal-Konzert oder Brettspieleabend?
Ich bin schon immer ein absoluter Nerd gewesen, das kann ich überhaupt nicht verleugnen. Und ich gehe auch weiterhin auf Metal-Konzerte. Von daher, ich glaube, wenn sich die Gelegenheit ergibt, wird das immer gewinnen.
Und um es konkreter zu machen, Iron Maiden oder Stille?
Ja, das ist tatsächlich schwieriger zu beantworten.
Okay.
Iron Maiden ist für mich tatsächlich wahrscheinlich die Band, wo ich schon am häufigsten auf irgendeinem Konzert war. Und ich werde auch im Juni wieder auf ein Iron Maiden-Konzert gehen. Aber Stille ist das, was ich wirklich recht spät erst in meinem Leben gelernt habe, ist das, was man zwischendurch immer mal wieder suchen sollte, um so einen eigenen Frieden zu finden. Mhm. Und ich habe inzwischen Gott sei Dank eine Möglichkeit, das für mich gefunden, das hinzubekommen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist etwas, wenn man das nicht bewusst macht, dann verpasst man irgendwas.
Ja, und nur noch ein paar Satzanfänge. Wir starten mit: Führung ohne Macht bedeutet für mich.
Führung ohne Macht bedeutet für mich, tatsächlich den Erfolg von anderen möglich zu machen. Das ist im Gegensatz zu Führung mit Macht, wo es oftmals auch eine Verpflichtung ist, die man dabei eingeht, genau das dann eben zu haben, also diesen Erfolg zu haben. Meine Verpflichtung ist mir selbst gegenüber, dass ich dafür sorge, dass andere möglichst Erfolg haben können.
Selbstorganisation scheitert meistens an?
Wir hatten vorhin schon mal das Thema Mut. Ich glaube auch tatsächlich, dass es das ist. Also Selbstorganisation scheitert oftmals an dem Mut, das auszuhalten. Also Selbstorganisation ist nichts, was auf Anhieb das beste Ergebnis liefert. Das müssen alle üben, da müssen sich alle mit auseinandersetzen. Und auch gerade in Teams. Teams müssen sich erstmal finden, damit die Selbstorganisation überhaupt eine Wirkung zeigt. Ich kann nicht einfach 5 Leute in den Raum setzen und sagen, hey, jetzt organisiert euch mal selber, es kommt bestimmt was Tolles dabei raus. Das wird nicht funktionieren.
Agilität wird missverstanden, wenn?
Ja, es wird missverstanden, leider viel zu häufig, wenn man davon ausgeht, dass man den Teams einfach nur Scrum beibringt und dann werden die schon agil arbeiten. Mhm. Also tatsächlich das Ganze immer wieder von hinten aufzuzäumen, Methoden zu vermitteln und in der Hoffnung, dass daraus agiles Arbeiten entsteht. Es ist halt sehr viel leichter, so rum anzufangen, weshalb es auch häufig genau so rum gemacht wird, dass man also immer zuerst mit den Methoden anfängt, aber ja, das ist das, was am häufigsten falsch gemacht wird.
Mein größter persönlicher Wendepunkt war?
Ja, tatsächlich genau diese Situation, in der ich gekommen bin. Und als meine Frau mir dann sagte, Jürgen, du entwickelst dich zu einem ganz furchtbaren Menschen.
Ehrlich?
Das
oh Gott.
War, ja, aber das war tatsächlich, das war wirklich so, dass mir war es die ganze Zeit aber schon klar, weil ich unglücklich war. Aber dass ich mich auch so als Person verändere, dass ich gar nicht mehr der bin, den auch sie erwartet hatte. Das war, glaube ich, so der größte Wendepunkt. Das war für mich dann auch der Anlass, das alles wirklich in Frage zu stellen und auch wirklich mal so in eine andere Richtung zu bringen. Es muss ja nicht immer damit enden, dass Menschen dann ihren Job wechseln, so wie ich das dann gemacht habe. Aber ja, diese Frage, sich zu stellen, ist das, was ich da tue, denn auch tatsächlich passt das zu meinen Werten, halte ich für mega wichtig inzwischen.
Mhm. Heißt also, es braucht auch Menschen um einen herum, die den Mut haben, einem ein ehrliches Feedback zu geben. Ne?
Ja.
Ja, und zum Abschluss, was mich bis heute antreibt, ist?
Was mich bis heute antreibt, ist der Glaube daran, dass wir als Menschen in der Lage sind, diese ganzen sehr schnellen Veränderungen zu meistern. Ich bin der Meinung, dass das alles, auch wenn es sich häufig ganz furchtbar anfühlt, dass trotzdem möglich ist, dass wir damit umgehen und dass wir uns da auch positiv mit auseinandersetzen. Dass es also nichts ist, wo wir die ganze Zeit Angst vorhaben müssen. Diese Angst ist da, die ist aber total unbewusst. Und je schneller wir das dann erkennen, umso besser können wir halt dann darauf reagieren. Und ich glaube halt, dass wir als Unternehmen oder als Organisation das immer zu einem Positiven wenden können.
Mhm. Jürgen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr inspirierende Gespräch. Wir haben darüber gesprochen, warum Veränderung oft wehtut. Und vielleicht ist die ehrlichste Erkenntnis nicht der Change an sich Schmerz, sondern der Moment, in dem wir alte Sicherheiten loslassen müssen. Und ich habe für mich jetzt mitgenommen, dass es nicht um Methoden geht, nicht um Scrum oder Prozesse, sondern um Haltung, um Prinzipien und ja, um die Sehnsucht nach dem Meer, bevor wir anfangen, das Schiff zu bauen. Und vielleicht ist genau das der entscheidende Punkt, dass Veränderung nicht durch Druck gelingt, sondern durch Orientierung, nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen. Danke für deine Perspektive als jemand, der Veränderung nicht nur fordert, sondern sie professionell begleitet. Ganz herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und das alles erzählen konnte.
Wenn Wenn dir unser Podcast gefällt, bleib gerne dran und abonniere ihn. Überall da, wo es Audio-Podcasts gibt oder auf www.parkit.de. Den Link findest du in den Shownotes. Dankeschön für deinen Besuch bei der Park-IT. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen hat dir gefallen. Tschö und bis zum nächsten Mal. Deine Stefanie.